Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ich möchte euch herzlich begrüßen zu diesem Karfreitag-Gottesdienst, den wir zusammen feiern. Ich freue mich, dass ihr hier seid und wir diesen besonderen Moment zusammen erleben, im Erinnern, im Rückblick an dieses Ereignis, was so viel Bedeutung hat für uns persönlich, aber auch für die ganze Welt. Wir werden nie ganz verstehen, was der Weg ans Kreuz für Jesus bedeutet hat, wie der Schöpfer des Lebens sein Leben verliert und stirbt. Aber weil die Bibel eben auch ein Geschichtsbuch ist und auch so verstanden werden will, also mit historischen, nachprüfbaren Angaben und Anhaltspunkten, können wir den Weg bis ans Kreuz mitgehen. Und das wollen wir heute tun, durch Lesungen, einfach uns mit hineingeben in diese Woche, die Jesus erlebt hat, vom Karfreitag bis zum Karfreitag hin. Und was bis dahin passiert ist, soweit wir das können, nacherleben, was der Messias erlebte. Es war das, was im Alten Testament durch Jesaja vorausgesagt wurde. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf. Nähern wir uns gemeinsam dieser heiligen Liebe, indem wir den Weg, den Jesus in dieser Woche gegangen ist, mitgehen. Und die verschiedenen Begegnungen auch, die er hatte bis zum Karfreitag, dass wir die miterleben. Nach dem Bericht der Evangelisten, besonders bei Johannes, war Jesus in seiner öffentlichen Wirksamkeit dreimal in Jerusalem. Nachdem er alle drei Provinzen Judäa, Galiläa und Perea durchzogen hatte, konnte kein Mensch in Israel mehr im Zweifel über das sein, was Jesus wollte und behauptet hat zu sein. Jeder hatte Gelegenheit, sich sein eigenes Urteil über Jesus zu bilden. Es war alles gesagt. Die Zeit war auch für das Volk gekommen, um eine Entscheidung zu treffen. Daher beschließt Jesus, seinen nächsten Schritt wieder in größerer Öffentlichkeit zu gehen. Auch auf Seiten seiner Feinde drängt nun alles auf eine endgültige Entscheidung. Jesus war mit seinem Anspruch, vom Himmel gekommen zu sein, untragbar geworden. Die letzte große Provokation war die Auferweckung des Lazarus gewesen. Je stärker sich das Volk nun auf Jesus einließ, desto stärker wurden die Ältesten des Volkes in ihrem Hass und ihren Aktionen gegen Jesus motiviert. Denn sie würden sonst ihren Einfluss und ihre Macht verlieren. Die Lage hat sich auch deshalb so zugespitzt, weil das Passafest vor der Tür steht und viele nun Jesus sehen und hören wollen. Man konnte es kaum erwarten, den Mann zu erleben, der im Nachbardorf einen Toten auferweckt hatte. Die Erwartung ist aufs Höchste angespannt. Wenn das eintreten würde, dass alle Jesus zujubeln und ihn als Führer anerkennen würden, dann ist es mit dem Einfluss der höchsten Juden vorbei. Deshalb müssen sie alles unternehmen, Jesus zu eliminieren. Es gilt, keine Zeit zu verlieren und unverzüglich zu handeln.
In der dringend zusammengerufenen Sitzung des Stadtrats sagt der Hohepriester Kaiphas sein berühmtes Wort, das allgemeine Zustimmung fand. Besser einer stirbt für das Volk, als eine ganze Nation kommt um. Die Strategie war klug. Man will verhindern, dass Jesus auf das Fest kommt, und man will einen gewaltsamen Eingriff vor dem Passa vermeiden. Aus diesem Grund lassen die Obersten bekannt geben, dass Jesus strafrechtlich verfolgt wird und dass jeder, der von seinem Aufenthaltsort weiß, den Behörden Bescheid zu geben habe. Diese Einschüchterung hatte den Sinn, den Aufenthalt Jesu auf dem Fest zu verhindern. Der Plan scheint zu gelingen, Jesus zu isolieren. Niemand wagt ein Wort für ihn einzulegen. Von seinen Jüngern hört und sieht man nichts. Jesus selbst war scheinbar spurlos verschwunden. Und doch haben sich die Ratsherren gründlich verrechnet. Denn alle Erwartung im Volk ist nach wie vor ganz auf Jesus gerichtet. Alle wollen ihn sehen. Das Volk wartet seit Jahrhunderten auf den Messias. Kommt er oder kommt er nicht? Dass Jesus trotz des Angriffs der Pharisäer den Mut hat, mitten in die Höhle des Löwen nach Jerusalem zu kommen, damit hatten die Obersten nicht gerechnet.
Gottes Herrlichkeit zeigt sich oft darin, dass er Wege geht, die für uns nur schwer nachzuvollziehen sind. Schauen wir auf den Montag. Jesus wanderte an diesem Montag durch die Wüste nach Bethanien hinauf. Dort hatte ihn Maria im Haus des Simon gesalbt. Jesus geht dann weiter nach Jerusalem und die Massen strömen zusammen. Es spricht sich schnell herum, sodass eine gespannte Erwartung Jerusalem erfüllt, als Jesus dort einzieht. Mit Begeisterung empfängt das Volk, das seine Wunder und Wohltaten erfahren hat, den Retter, den König Israels. Hosianna, rufen sie ihm zu. Während das Volk jubelt, stehen die Pharisäer mit finsteren Mienen am Wegrand. Ihr ganzer Plan der Isolation scheint zerstört zu sein. Doch Jesus sieht mehr als das tanzende und jubelnde Volk. Er spricht vom Sterben und dass seine Seele erschüttert ist. Er weint. Er weint über Jerusalem. Er weiß, was ihn erwartet. Und er wird die Erwartung, dass er die Macht übernehmen wird, nicht erfüllen. Jetzt noch nicht. Er bleibt die nächsten Tage in Jerusalem.
Jesus geht in den Tempel am Dienstag und ist wieder mal wütend über die Menschen, die nichts anderes zu tun hatten, als den Tempel zu missbrauchen für ihren Profit. Er räumt den Tempel auf, lehrt das Volk und, wie so oft, heilt er viele Menschen. Als das wieder Begeisterung für Jesus beim Volk auslöst und die Menschen ihn Sohn Davids nennen, da entflammt erneut der Konflikt mit der geistlichen Führung. Hörst du, was sie da rufen? Sag dem Volk, dass es aufhören soll. Doch Jesus antwortet, habt ihr nicht gelesen, was in den heiligen Schriften steht? Du, Gott, sorgst dafür, dass die Unmündigen und die kleinen Kinder dich preisen. Damit lässt er sie stehen, geht aus der Stadt hinaus und übernachtet in Bethanien.
Der Mittwoch. Der Mittwochmorgen zuerst. Es gibt an diesem Tag nur ein Thema. Jesus und das, was er getan hatte. Der Jüngling von Nain wurde auferweckt. Und auch die Tochter von Jairus und dann noch Lazarus. Das sind die am meisten interviewten Menschen. Alle verweisen nur auf einen, der vorgestern in einem triumphalen Einzug in die Stadt gekommen war. Es war Jesus, der diese Wunder getan hat. Am Mittwochnachmittag. Jesus hat, wieder mal, harte Auseinandersetzungen mit der geistlichen Führung, die ihn enorm mit ihren Fangfragen herausgefordert hatten. Am Mittwochabend. Jesus spricht über das Ende der Welt mit seinen Jüngern. Er zeigt ihnen die Konsequenzen dessen, was jetzt passieren wird, weil Israel ihn als Messias ablehnen wird. Er sagt ihnen, dass Gott seine Geschichte in dieser Welt mit einem anderen Volk weiterschreiben wird, mit der Gemeinde. Vorerst. aber auch, dass er eines Tages mit Macht wiederkommt für sein Volk Israel und es retten wird.
Donnerstag. Gegen Abend kommt Jesus wieder in die Stadt. Seine Jünger, außer Petrus und Johannes, sind bei ihm und gehen mit ihm zu dem ausgemachten Haus, dem sogenannten Obersaal, wo sie auf einer Außentreppe auf das Dach steigen, um das Passahmahl mit ihm zu feiern. Interna. Nur die Jünger, die glauben, versammelt Jesus um sich, um mit ihnen zu reden, wie es nun weitergehen wird. Hier mieten sie einen Raum, an den sie wahrscheinlich in den kommenden Tagen, vielleicht sogar in den nächsten Wochen, noch öfter kommen werden. Es liegt eine heilige Spannung in diesem Raum, die die gesamte Atmosphäre prägt. Während es draußen schnell dunkel wird und der Lärm in den Straßen abebbt, gehen die Jünger hinein in den Obersaal, der mit Polstern schön hergerichtet ist, um mit Jesus Gemeinschaft zu erleben, bei einem Abendessen. Für alle irritierend ist, dass Jesus als der Höchste ihnen dient und ihnen die Füße wäscht, was damals üblicherweise die Sklaven taten. Üblich war, dass man sich, nachdem man von der Straße ins Haus ging, die Füße wäscht. Nicht üblich war, dass ein Herr diesen Dienst tut. Jesus aber tat das, um ihnen ein Gleichnis und ein Vorbild zu geben. Etwas später am Abend und erst nachdem Judas aus dem internen Kreis verschwunden war, ist Jesus frei, etwas weiteres Eigenartiges zu tun. Er beendet das Passa und ersetzt es durch das Abendmahl. Das Passamahl erinnerte eigentlich an die Befreiung Israels aus der Knechtschaft Ägyptens und war das wichtigste Fest der Juden. Der Tisch ist festlich gedeckt und es herrscht eine angenehme Atmosphäre der Freude. Es wird viel gesungen und gebetet, unter anderem die Psalmen 113 bis 118. Während dieser Zeit werden 5 kleine Kelche bereitgehalten. Aus 4 davon wurde getrunken. Der 5. ist der schönste Kelch im ganzen Haus. Er ist für den Vorboten des Messias reserviert.
Jesus macht nun etwas ganz Neues. Er verdeutlicht ihnen durch eine symbolhafte Handlung in einem Gleichnis das, was er für sie und alle, die ihm der Vater noch geben wird, tun wird. Durch das Abendmahl wird nun das Passa deutlich zum klaren Hinweis auf das Lamm Gottes, den Messias selbst. Dann ist Jesus aufgestanden und hat ein Brot genommen. Er hat seinen Jüngern gezeigt, hat ihnen gesagt, das ist ein Symbol für meinen Leib. Und dieser Leib wird für euch gebrochen, damit ihr leben könnt. Nehmt und esst als Erinnerung an das, was ich für euch tun werde. Jesus den Kelch genommen und hat den Jüngern etwas Neues erklärt. Dieser Kelch symbolisiert das Blut in meinem Bund, das für euch vergossen wird, morgen. Es ist wie eine Unterschrift Gottes, dass es gültig ist. Mein Blut für euch und wie immer ihr das, den Wein getrunken habt, als Erinnerung aus dem Auszug aus Ägypten, trinkt ihn jetzt als Erinnerung, dass ich euch befreie von der größten Macht der Dunkelheit, von der Sünde. Wenn immer ihr diesen Kelch trinkt, denkt daran, Rettung ist geschehen. Jesus, und das wollen wir morgen auch tun. Wir danken für deinen Leib, der gebrochen wurde. Wir danken für dein Blut, das geflossen ist. Und das alles, weil du Ja gesagt hast für diesen Weg, den der Vater wollte, dass du ihn gehst. Und so erinnern wir uns heute Morgen nochmal daran, in eine besondere Weise. Danke dir, dass wir deswegen Rettung haben und sie ist sicher, weil sie in dir gegründet ist. Danke für dein Blut. Danke, dass wir durch dich leben können. Amen.
So wird den Jüngern wieder nahegebracht, dass Jesus das wahre Passahlamm ist. Was Johannes der Täufer vorausgesagt hat, das bekräftigt Jesus selbst und das wird von seinen Jüngern seither bekannt und gepredigt. Er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Mitten im Passamahl erklärt er seinen Jüngern die ganze Bedeutung seines Weges. Das letzte Passa, das er mit ihnen feiert, wird zum ersten Abendmahl der Gemeinde. Jesus selbst bezieht Brot und Kelch auf sich und setzt so einen neuen Bund, der bis heute gilt. Während dieser Feier sprach Jesus seine letzten Worte, die uns im Johannesevangelium als seine Abschiedsreden überliefert sind und mit dem hohepriesterlichen Gebet enden. Dann überschlagen sich die Ereignisse am späten Donnerstagabend bis in den frühen Freitagmorgen hinein. Gethsemane, Gefangennahme und dann der Freitagmorgen. Karfreitag, also der Tag heute. Gehen wir weiter mit, den Weg ans Kreuz. Das ist jetzt nur noch ein Weg von wenigen Stunden. Schon kurz nach Sonnenaufgang hat Kaiphas eine vollzählige Sitzung des Hohen Rates in den Amtssaal am Tempelplatz einberufen, den Sanhedrin. Eine lange Verhandlung war nicht mehr nötig. Das Todesurteil war in der Nacht ja schon gesprochen worden und braucht nur noch einmal am folgenden Tag bestätigt zu werden. Als man Jesus hereinführt, sieht er in die 71 Gesichter seiner Feinde. Priester und Pharisäer, deren Habsucht er öffentlich angeprangert, Schriftgelehrte, deren Heuchelei und Unwissenheit er bloßgestellt und Sadduzäer, deren hohen Freisinn er angeklagt hatte. Nachdem der hohe Priester die Frage von gestern noch einmal wiederholt, ob Jesus wirklich der Sohn Gottes sei, der Messias, und Jesus wie gestern geantwortet hat, war die Sache erledigt. Du bleibst also dabei, dass du der Sohn Gottes bist? Ja, ich bin es. Und mit diesen Worten war das Todesurteil rechtskräftig.
Nun erhebt sich die ganze Ratsversammlung und führt Jesus zu Pilatus. Eilig geht der Menschenzug in Richtung der Oberstadt zum Prätorium, dem Amtssitz des Pilatus. Es ist so zwischen 7 und 8 Uhr morgens, da haben die meisten von uns noch geschlafen. Normalerweise beginnt der Gerichtstermin erst um 9 Uhr. Aber heute hat man keine Zeit zu verlieren und war froh, einen frühen Termin bekommen zu haben.
Es gab einen Platz vor dem Prachtbau, der mit Marmor belegt war und Hochpflaster, Gabbata, genannt wurde. Hier wurde, wie Josephus erzählt, der Richterstuhl aufgestellt, wenn der Statthalter Recht sprechen sollte. Die Ratsherren bleiben an diesem Morgen draußen, da sie sich nach dem jüdischen Gesetz vor dem Fest nicht durch das Betreten eines heidnischen Hauses verunreinigen wollen. Jesus wird hineingeführt.
Als Pilatus kommt, lässt er den Angeklagten erst einmal stehen und geht an ihm vorbei nach draußen, um die Anklage der Juden zu hören. Die Juden sind sich ihrer Sache so sicher, dass sie gar nicht erst den Versuch einer Anklagebeschreibung machen, sondern nur sagen, wenn dieser nicht ein Verbrecher wäre, dann hätten wir ihn dir wohl nicht vorbeigeschickt. In Ordnung, sagt Pilatus, der den Fall schnell los sein wollte. Dann bestraft ihr nach euren Gesetzen, denn ihr habt ja genügend Strafmittel zur Hand. Er hat aber den Tod verdient, schreien sie. Dann bringen sie Anschuldigungen vor, die lächerlich und unhaltbar sind. Sie bezichtigen Jesus des Aufruhrs gegen den Kaiser. Mit einer infamen Lüge zwingen sie Pilatus, sich doch der Sache anzunehmen. Er verbietet dem Kaiser, Steuern zu zahlen. Obwohl Jesus gerade vorher öffentlich etwas anderes gesagt hat, wagen sie es, in aller Öffentlichkeit zu lügen. So muss sich Pilatus aufmachen, den Angeklagten zu hören. Bist du wirklich der König der Juden? Fragt er ihn. Auf die Gegenfrage Jesu, ob er das aus sich selbst herausfragt oder von den Juden gehört hat, wird Pilatus mürrisch und sagt, natürlich haben mir das die Juden erzählt. Ja, antwortet Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre es von hier, hätten meine Diener für mich gekämpft. Aber so ist es nicht von hier. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Ach, was ist schon Wahrheit, antwortet Pilatus und geht hinaus und verkündet zum ersten Mal, ich finde keinerlei Schuld an ihm. So schnell lassen sich die Obersten nicht abwimmeln. Sie erklären, nein, der wiegelt das ganze Volk auf, von Galiläa bis hierher. Und als Pilatus das Stichwort Galiläa hört, sieht er nun doch eine Möglichkeit, den Fall Jesus loszuwerden. Er sagt, für Galiläa ist Herodes zuständig. Und weil der sich gerade auch in der Stadt aufhält, schickt er Jesus zu ihm mit der Bitte, sich der Sache anzunehmen. Herodes selbst ist hoch erfreut, hatte doch endlich einmal die Gelegenheit, Jesus persönlich kennenzulernen.
Verhör durch Herodes. Herodes, der jüdische Fürst, der unter römischer Oberhoheit über Galiläa und das Ostjordanland Perea regiert, war ein Sohn des alten Herodes des Großen, einem der größten Diktatoren und Scheusale der Weltgeschichte. Als Jesus aber auf seine vielen Fragen nicht eine einzige Antwort gibt, verspottet er ihn, hängt ihm einen weißen glänzenden Mantel um, wie ihn jüdische Könige und römische Fürsten bei großen Gelegenheiten trugen, und schickt ihn wieder zu Pilatus zurück. Dem Hohen Rat ist die Sache äußerst unangenehm, da er nun wieder mit Jesus durch die halbe Stadt zurückgehen musste. So kann die Verurteilung Jesu nicht geheim gehalten werden, wie es sich die Obersten erhofft hatten.
Und dann gibt es ein zweites Verhör vor Pilatus. Mittlerweile hat sich viel Volk der Anklagegesellschaft angeschlossen. Dennoch liegen für Jesus die Dinge eigentlich günstig. Beide hohe Repräsentanten, die höchsten Richter des Landes, haben Jesus für nicht schuldig erklärt. Die hohen Priester erkennen die Gefahr, jetzt wird es eng für sie und sie stehen davor, dass ihre Pläne scheitern. Als Pilatus sich auf den Richterstuhl setzt, da sagt er noch einmal, dass er keine Schuld an diesem Mann findet. Da er aber die Hartnäckigkeit der Juden kannte und nun wieder erlebt, wie sie schreien, dass Jesus unbedingt sterben muss, da wählt dieser charakterschwache Mensch Pilatus einen Mittelweg, indem er ihnen einen Tausch anbietet, von dem er erhofft, Jesus frei zu bekommen. Es gab die Gepflogenheit, am Passa einen Verurteilten freizugeben. Wen wollt ihr, Barabbas oder Jesus? Doch er hatte nicht damit gerechnet, dass die Stimmen, die vor einigen Tagen noch Hosianna riefen, nun so einstimmig schrien, nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Verbrecher. Ich lasse Jesus geiseln und dann könnt ihr ihn haben. Damit versucht Pilatus noch einmal, Jesus frei zu bekommen. Sie rufen, lass Barabbas frei. Dann erst gibt er nach. Die Wache führt Jesus in die Folterkammer, wo Jesus übel zugerichtet wird. Die Soldaten binden ihn vornüber an einem Pfahl und foltern ihn und geißeln ihn. Ein erster Schlag mit der Geißel schlägt ihm den Rücken auf. Als sie fertig sind, drücken sie ihm die Dornenkrone auf den Kopf und schlagen ihn. Da lässt die Frau des Pilatus ihrem Mann durch einen Diener sagen, lass die Hände von diesem Gerechten. Seinetwegen hatte ich die letzte Nacht einen schrecklichen Traum. Doch es ist zu spät. Noch einmal versucht es Pilatus. Er führt Jesus heraus und ruft ihn in die Menge hinein. Da seht ihn euch an, den Menschen. Mit anderen Worten, der ist harmlos. Doch die Menge, mittlerweile von den Ratsherren weiter aufgestachelt, schreit ihn nieder. Kreuzige, kreuzige ihn. Am Montag riefen alle noch Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Heute am Freitag, kreuzige ihn. Pilatus bleibt keine andere Wahl. Zum letzten Mal sagt er, ich finde keine Schuld an ihm. Dann nimmt er eine Schüssel mit Wasser und wäscht in einem theatralischen Akt seine Hände in Unschuld. Jesus lässt er abführen. Barabbas, der Mörder, wird freigelassen.
Dann ist er auf dem Weg von Gabbatha nach Golgatha. Mittlerweile ist es zwischen 9 und 10 Uhr. Die lärmende Menge setzt sich in Bewegung. Vorne sieht man drei Verurteilte. Einer davon ist Jesus. Die zwei anderen tragen ihre Kreuzesbalken selber. Jesus, von dem nervenanspannenden Kampf in Gethsemane, den zwei nächtlichen Verhören mit all den Torturen, den vier weiteren Verhören heute Morgen und der schrecklichen Geißelung entkräftet, kann sein Kreuz nicht lange selbst tragen. Da zwingen sie einen gewissen Simon von Kyren, der gerade vom Feld kommt, einen stämmigen Mann, ihm das Kreuz abzunehmen. Als sie auf dem Hügel Golgatha ankommen, werden die drei Kreuze auf die Erde gelegt, um die Verurteilten darauf zu befestigen. Nachdem man ihnen die Kleider ausgezogen hatte, werden sie an die Kreuze genagelt und dann mitsamt dem Kreuz aufgerichtet. Die Kreuzigung war eine der schrecklichsten Todesarten überhaupt. Die Nägel wurden durch die Knochen der Handwurzel oder Unterarme getrieben, wo sie nicht so schnell ausreißen konnten. Die Füße wurden auf ein kleines, angenageltes Brett gesetzt, wo sie sich aufstützen konnten und so die Qual verlängerten. Die Kreuzigung sollte ein Höchstmaß an Grausamkeit sicherstellen. Sehnen, Muskeln, Lunge und Herz wurden aufs Äußerste angespannt. Ein Gekreuzigter litt ständig Durst. Die Schmerzen konnten ihn wahnsinnig machen. Manche fielen in Ohnmacht. Der Kopf drohte zu platzen, die Atemnot war unerträglich. Oben am Kreuz war eine Tafel mit der Aufschrift der Urteilsbegründung angebracht. Sie wurde in drei wichtigen Sprachen abgefasst. Lateinisch als offizielle Amtssprache der Römer, auf Griechisch der Umgangssprache des Ostteils des Römischen Reichs und in Hebräisch der Landessprache der Juden. Und in all diesen Sprachen war jetzt zu lesen: Dies ist Jesus, der König der Juden, für alle Nationen sichtbar. Die geistliche Führung der Juden wollte das verhindern. Es solle nur da stehen, dass Jesus behauptet hat, König der Juden zu sein. Aber es stand auf dieser Tafel: Dies ist Jesus, der König der Juden. Es ist so, als hätte es Gott an dieses Kreuz geschrieben.
Während Jesus mit dem Tod ringt, versammeln sich die schaulustigen Massen und gaffen und machen ihre Witze. Wenn du Gottes Sohn bist, steig herab vom Kreuz. Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Wenn Gott ihn liebt, wenn Gott für ihn ist, dann rette er ihn jetzt. Das waren immer schon die entscheidenden Fragen. War Jesus Gottes Sohn? Darum kreiste immer alles. Das, was man aber jetzt hier sieht, kann einfach nicht sein, wenn er wirklich der Messias sein sollte. Solch eine Ohnmacht, wie sie jetzt zu sehen ist, widerspricht der Macht des Messias. Was wäre das für ein Gott, der seinen eigenen Sohn so sterben lässt? Um den Gehängten die Qual zu erleichtern, hatte man einen Betäubungstrank aus Weihrauch und Myrrhe, den man ihnen zu trinken gab. Aber Jesus lehnte ab. Er stirbt nicht umnebelt, sondern bei klarem Bewusstsein. Während manche Gekreuzigten wahnsinnig wurden, fluchten oder ohrenbetäubend schrien oder in einen Dämmerzustand verfielen, bleibt Jesus bis zuletzt bei klarem Verstand und vollem Bewusstsein. Und so werden uns seine letzten Worte überliefert.
Die Worte Jesu am Kreuz. Nimmt man alle Evangelien zusammen, so sind uns 7 Worte Jesu überliefert. Das erste: Matthäus und Markus berichten den Schrei: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Lukas überliefert darüber hinaus weitere Worte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dem Verbrecher, der rechts von ihm gekreuzigt wird, verspricht Jesus: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Johannes berichtet noch, wie Jesus sich um seine Mutter kümmert und sagt: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Und zu seinem Jünger Johannes sagt er: Siehe, das ist deine Mutter. Kurz vor seinem Tod ruft Jesus noch: Mich dürstet. Mit dem Ausruf: Es ist vollbracht oder es ist alles bezahlt, vollendet Jesus sein Werk. Den letzten Ausruf, den auch Matthäus und Markus berichten, zitiert Lukas: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Karfreitag leitet sich ab von dem altdeutschen Wort Kara, Kummer, Trauer. Kara heißt auch Klage. Denken wir uns nicht zu sehr hinein, wie tief das Leiden Jesu war. Das können wir nicht. Wir werden das nie verstehen, wie der Ewige, der aus der Herrlichkeit kam, diesen Weg erlebte. Aber klagen wir über unseren Zustand, der ihn veranlasste, das zu tun.
Der Tod Jesu tritt gegen 15 Uhr in das Leben dessen ein, der allem Leben gegeben hat, dem Schöpfer und Erhalter aller Dinge. Genau zu der Zeit, als man im nahen Tempel die Lämmer für das Passafest geschlachtet hatten, stirbt das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt der Retter der Welt, der Sohn Gottes am Kreuz. Und gleichzeitig geschehen auch außerordentliche Dinge. Schon seit 12 Uhr liegt eine starke Dunkelheit über dem Land. Der schwere Vorhang im Tempel, der das Heilige vom Allerheiligsten trennt, reißt von oben bis unten durch. Ein bemerkenswertes Ereignis, das auch von außerbiblischen Quellen belegt wird. Außerdem ereignet sich ein Erdbeben in der Stadt, durch das Gräber geöffnet wurden, aus denen nach der Auferstehung Jesu Heilige hervorgehen. Ein römischer Hauptmann und die, die mit ihm Jesus bewachten, fürchten sich sehr und der Hauptmann ruft aus: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen.
Nach dem Tod musste schnell gehandelt werden. Am Freitagabend bei Sonnenuntergang brach der Sabbat an, der darüber hinaus noch der Beginn des Passafests war. Alle Leichen mussten schnell beerdigt werden, damit das Land nicht verunreinigt würde. Aus diesem Grund gehen die jüdischen Führer mit der Bitte zu Pilatus, den Gekreuzigten die Beine brechen zu dürfen, damit sie schneller sterben. Als die Soldaten nach dem Zertrümmern der Beine der beiden Mitgekreuzigten zu Jesus kommen, war dieser schon tot. Um ganz sicher zu sein, sticht einer mit einer Lanze in die Seite Jesu.
Dann die Grablegung. Inzwischen hat ein Ratsherr mit Namen Josef von Arimathea Pilatus gebeten, den Leib Jesu abnehmen und bestatten zu dürfen. Er war ein Jünger des Nazareners, hatte sich aber aus Furcht vor den Juden nicht öffentlich zu ihm bekannt. Aber jetzt tut er es. Zusammen mit Nikodemus, einem weiteren Mitglied des Hohen Rats, nimmt er den Leichnam Jesu vom Kreuz. Die wertvollen Spezereien hatten sie schon dabei, um Jesus mit Hilfe der Frauen nach jüdischer Sitte zu balsamieren und zu bestatten. Vorsichtig nehmen sie den Leichnam vom Kreuz ab. Die Frauen, die dabei sind, waschen ihm das Blut vom Angesicht und von den Wunden. Dann balsamieren sie ihn provisorisch mit wohlriechenden Ölen und wickeln ihn in ein Leintuch. Der Kopf wird mit einem eigenen Tuch umwickelt. Da die Arbeit am Sabbat verboten war, muss die richtige, ausführliche Behandlung des Leichnams bis zum Tag nach dem Sabbat verschoben werden. Josef von Arimathea hatte sich das Felsengrab schlagen lassen, in dem noch nie jemand gelegen ist. Dorthin tragen sie Jesus. Sicher ist es der schwerste Augenblick für die Frauen und die Männer, die Jesus so diesen letzten Dienst erwiesen. Da bis nach dem Passafest nichts weiter zu tun war, gehen sie nach Hause oder auch zurück in den Obersaal, allein mit ihrem Leid, ihren Zweifeln, ihren Fragen und ihrer Angst.
Inzwischen sind die hohen Priester und Pharisäer wieder in der Stadt, wo sie überhaupt nicht zur Ruhe kommen. Gerüchte gehen umher. Judas, sagte man, habe sich erhängt. Der Vorhang im Tempel sei zerrissen, und zwar genau zur Todesstunde Jesu. Der todbringende Blick in das Allerheiligste sei frei gewesen. Jesus war mit einem Siegesruf gestorben. Das alles macht sie unruhig und ängstigt sie. Der Tod dieses Jesus war anders als alle anderen. Sollte er wirklich wiederkommen? Auferstehen? Nein, absurd. Aber zur Sicherheit braucht man Wachen, damit nicht seine Jünger kommen, ihn stehlen und hinterher verkündigen, er sei auferstanden und lebe. Dann wäre die letzte Verführung schlimmer als die erste. So reden sie vor Pilatus und dieser gab ihnen, was sie brauchten. Eine Wache, die das versiegelte Gartengrab bewachte. Aber auch bei den Jüngern selbst war ab diesem Karfreitag eine tiefe Verunsicherung. War das das Ende? 3 Jahre umsonst gehofft, geglaubt, erwartet, alle zogen sich zurück.
Die Jünger wussten das alles noch nicht, danke für das Kreuz, die wussten gar nichts. Für die war der Samstag sehr schwierig und der Ostersonntag, wow, viel hin und her. Wir schauen zurück, wir wissen ein bisschen mehr. Da wollen wir am Sonntag hingucken. Was man so nicht erwartet hätte, wird das Thema sein. Wirklich, die Jünger haben damit nicht gerechnet. Völlig überrascht. Und dann hat sich im Laufe der Zeit das eröffnet, was das alles bedeutet hat. Und dann haben sie uns dieses Buch geschrieben, die Apostel, damit wir das Geheimnis besser verstehen. Wollen wir am Sonntag hingucken. Freue ich mich drauf. Wir wissen, die Jünger damals nicht. Zweifel, Fragen, Irritationen. Alles vergeblich. Die Hoffnung kam am Sonntag. Wir treffen uns am Sonntag und gucken dann genau da nochmal genauer hin. Wir wollen zum Schluss das Lied singen, ich sehe das Kreuz. Mir ist so gegangen, wisst ihr, auf einmal fällst du in dieses Osterwochenende und vorher war so viel, ging es euch auch so? Ja, jetzt ist ja Ostern, Fokus, Kreuz, Golgatha, aber das ist eigentlich das, was uns das ganze Jahr über am Leben erhält, inspiriert, weil dieser Jesus lebt. Lass uns hin und wieder auch daran erinnern, im ganz normalen Alltag, was damals für uns passiert ist. Nicht nur einmal im Jahr so intensiv, sondern immer wieder, weißt du noch damals für uns. Deswegen leben wir. Ich sehe das Kreuz. Dann wünsche ich euch einen schönen Karfreitag noch.